Ja, Herr Jesus, ein Lobpreis sei mein ganzes Leben, mein ganzes Denken. Und wie schwer fällt es uns oft, diesen Lobpreis auszusprechen. In den Tiefen unseres Lebens, in den dunklen Stunden, in der Verlassenheit und Einsamkeit, in der Anfechtung und in der Not und dann den Lobpreis zu singen. Und doch bist du in uns. Und doch haben ein Paulus und Silas um Mitternacht den Lobgesang angestimmt. Du bist der Herr in uns. Du, Herr Jesus, sollst in uns herrschen, denn dann wird die Sünde nicht über uns herrschen. Ach, lass diese Stunde dazu dienen, dass wir es lernen und tiefer hineinwachsen, dass unser ganzes Denken und Leben ein Lobpreis deiner Gnade und deiner Herrlichkeit sein möge. Und so wollen wir dich in dieser Stunde anbeten und dir die Ehre geben, den Preis und die Herrlichkeit. Und nun komm und segne uns heute Abend, begleite uns in deinem Frieden, segne das Wort, das du uns schenkst, und lass es dann auch dazu dienen, dass wir reif gemacht werden für deinen großen Tag, den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Segne unseren Bruder und segne uns und schließe uns ein in deinen Frieden. Vater, wir danken dir im Namen Jesu und beten dich an im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, und nun gibt es nichts mehr zu sagen. Bruder Kernchen wird beginnen.
Schön, dass wir die Stunde der Gemeinschaft haben dürfen. Ich hatte jetzt erst ein anderes Lied ausgesucht. Hat 9 Strophen gehabt. Und das war ein Lehrlied. Hätte also den Text, den wir dann betrachten, hätten wir schon ein Lied gehabt. Dann habe ich umgeschwenkt. Unser Bruder hat das Lied schon unterstrichen. Es passt auch zu unserem Thema, wenn wir Obacht geben. Ein Lobpreis sei mein ganzes Denken. Ein Lobpreis sei mein ganzes Fühlen. Ein Lobpreis sei mein ganzes Wollen. Das ist der Mensch. Denken, fühlen, wollen macht unsere Person aus. Und alles soll zu einem Lobpreis des Herrn werden. Und unser ganzes Leben zielt hin auf den Tag Christi Jesu, von dem wir gleich reden wollen. Ich habe das Thema gewählt, weil mein Bruder etwas über die Endzeit und die Entrückung sagen wollte. Die Entrückung kam eigentlich sehr kurz dran.
Stimmt auch.
Müsste man eigentlich die Entrückung erst bringen. Aber nun haben wir das Thema, unser Offenbarwerden vor dem Bema Christi. Wir hatten ja eine Fragestunde, und da waren ja gleich 2 Fragen zu diesem Thema. Also, wir haben den Eindruck, es interessiert das Thema. Ich will jetzt also erstmal das Wort lesen. Es steht 2. Korinther 5, Vers 10. Und wir werden dann diesen Vers einmal so Wort für Wort durchgehen. Und ich hoffe, dass er uns Gnade gibt, dass wir uns hineinnehmen lassen in diesen Tag. Vielleicht darf ich noch was anderes sagen, was mir auch gelingt hat, dieses Wort für heute Abend zu nehmen. Wir haben hier anschließend Brotbrechen. Mir hat es einen tiefen Eindruck gemacht. Ach, das mag schon 50 Jahre her sein, dass meine alten Brüder es mir sagten. Jedes Brotbrechen, wenn wir es in rechter Weise tun, ist eine Vorwegnahme von dem, wovon wir jetzt reden. Unser Offenbarwerden vor dem Richterstuhl Christi. Denn bei dem Brotbrechen sagt uns das Text, ein jeder Mensch prüfe sich selbst. Heißt mit anderen Worten, er stelle sich hinein in das Licht, in das wir einmal hineingestellt werden. Es ist also ein tiefer Zusammenhang zwischen dem Mahl und dem Tag, dem wir entgegengehen. Also 2. Korinther 5, Vers 10. Und wenn da noch Zeit ist, gehen wir noch einmal kurz in 1. Korinther 3 hinein. Das Wort heißt, Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe oder durch den Leib getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Das war jetzt Übersetzung Elberfeld, wie ich sie schon über 50 Jahre lese. Bei der Fragestunde war ja auch die Frage, wem gilt dieses Offenbarwerden vor dem Richterstuhl des Christus? Allen Menschen, der Gemeinde? So waren die Fragen. Wir müssen uns die Antwort geben lassen vom Text. Das erste Wort heißt denn. Ich bin kein Schulmeister, aber denn ist ein begründendes Bindewort. Ich muss also den Text, der vorher steht, in Verbindung bringen zu diesem Vers. Jetzt könnte man von Vers 1 bis 9 durchgehen. Ich will nur mal den 9. Vers bringen. Der 9. Vers sagt uns, deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Frage wäre, wer kann sich heute bemühen oder wer bemüht sich heute, dem Herrn wohlzugefallen? Das kann doch nicht die Welt sein. Das wäre etwas ganz Merkwürdiges. Aber bei der Gemeinde sollte es das Natürliche sein, dass wir unter dem Wohlgefallen unseres Gottes stehen. Also das erste Wort denn sagt uns schon sehr viel. Dann heißt es weiter, denn wir alle. Wer sind die wir alle? Nur einmal, wir haben es an dem denn gesehen. Es ist die Gemeinde, die das Verlangen hat, dem Herrn wohlzugefallen. Dann sehen wir uns an, an wen ist der Brief gerichtet? Der Brief ist gerichtet an die Gemeinde Gottes, an die Heiligen in Christo Jesu. Um die geht es. Die werden einmal offenbar gemacht vor diesem Richterstuhl des Christus. Und sagt ja mancher, ja, wir haben das schon so oft von euch gehört, Johannes 5, Vers 24, der kommt nicht ins Gericht. Stimmt, da ist das Endgericht vor dem weißen Thron gemeint. Da kommt keiner mehr hin, der im Glauben in Christo Jesus steht. Aber was hier steht, man hat es immer gern, um es deutlich zu machen, als ein Familiengericht bezeichnet. Es geht um die Familie Gottes. Die wird hier zum ersten Mal dargestellt in ihrer Gesamtheit vor dem Herrn. Also wichtig, denn wir alle. Nun kommt ein nächstes Wort, das heißt müssen. Ich habe schon manchmal es erlebt und erfahren, dass manche sagten, müssen gefällt mir nicht. Und wenn man mal irgendwie das Wort müssen mal deutlich gesagt hat, dann konnte es passieren, dass man gesagt bekommt, na, das war aber gesetzlich, was du gesagt hast. Ja, dann müsste Paulus auch gesetzlich sein. Hier haben wir das Wort angesehen müssen. Es kommt 101 Mal vor in unserem Neuen Testament. Heißt im Griechischen dei, dei. Und es hat die Bedeutung, dem Wörterbuch, es ist nötig, man muss. Das sind die beiden Hauptgedanken für dieses Wort dei. Es ist nötig. Ich gebe dazu mal jeweils eine Bibelstelle. Es ist nötig. In 2. Timotheus 2, Vers 6 heißt es, der Ackersmann, der muss zuerst arbeiten, und dann kann er die Früchte genießen. Wenn er das nicht tun würde, er hätte bald keinen Genuss an seinen Früchten. Vor allen Dingen hätte er keinen Ertrag, er könnte nichts davon verkaufen. Also, es ist notwendig, um einen Zweck zu erreichen. Das andere, es ist nötig oder es muss sein, was dem Ratschluss Gottes gemäß ist. Da könnte man vielleicht viele Stellen lesen. Ich nenne einmal aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 14. Und gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben haben. So könnten wir das ganze Leben Jesu sehen. Es muss die Schrift erfüllt werden. damit das Ziel, das Gott sich gesetzt hat, erreicht wird. Und nun heißt es eben hier, wir alle müssen. Es ist gut, wenn wir uns darauf einrichten. Wenn wir ein Eigentum Jesu sind, dann werden wir an diesem Tage dabei sein. Wir alle müssen. Und nun heißt es weiter, wir müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Es werden ja viele sagen, du sagst Richterstuhl, warum sagst du nicht Preisrichterstuhl? Ist das so ein geflügeltes Wort in unserer Mitte? Na, ich muss mal euch erzählen, wie mir es vor 45 Jahren mindestens her ergangen ist. Das war in der Schweiz. Hatte mit Bruder Schacke zusammen auf einer Freizeit gedient. Und dann saßen wir zusammen, haben uns unterhalten. Und dann sagt der Wolfgang, sag doch einmal, wo steht denn eigentlich das Wort von dem Preisrichterstuhl? Der Bruder ist sehr begabt und älter als ich. Der weiß es nicht. Ich werfe ihn in die Brust und sage, 2. Korinther 5, Vers 10. Er nimmt seine Bibel, schlägt sie ganz bedächtig auf, liest und liest. Wolfgang, hier steht es nicht. Paff, ich denke, ich weiß es doch. Schlag meine Bibel auf und da fällt der Groschen, nicht? Da fällt der Groschen. Preis steht nicht da, Richterstuhl. Und dann ist eben der Gedanke, was steht im Grundtext da? Im Grundtext steht das Wort Bema. Kommt 12 Mal im Neuen Testament vor und hat eigentlich immer, bis auf eine Stelle, eine Beziehung zu einem Richterstuhl. Unser Herr stand vor einem Richterstuhl, Paulus wurde vor einen Richterstuhl gestellt und so könnten wir es weitersehen. Das Wort Bema kommt nun bei Paulus von den 12 Mal 2 Mal vor. Einmal hier an dieser Stelle, 2. Korinther 5, Vers 10. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Und dann bringt Paulus das noch einmal im Römerbrief. Da ist es Kapitel 14, Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir alle werden vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Wir haben also einmal den Richterstuhl des Christus und dann haben wir den Richterstuhl Gottes. Jetzt sind manche der Meinung, das könnte wohl das Gleiche sein. Ich habe bisher nur 2 Brüder erlebt. Der eine ist mein Lehrer, Karl Geier, und der andere, der Dr. John Thyssen, der hier auch öfters war. Die beiden haben den Gedanken so gesehen. Die Gemeinde wird erst einmal vor den Richterstuhl des Christus gestellt. Da wird die Gemeinde, ja, in die letzte Klarheit hineingestellt. Dass wir dargestellt werden, ohne Runzeln, ohne Flecken, ohne das etwas. Und wenn das durchgeführt worden ist, dann werden wir mit dem Herrn zusammen vor den Richterstuhl Gottes gestellt. Zum ersten Mal die reine Gemeinde dargestellt, was heute noch nicht der Fall ist. Werden wir vor dem Richterstuhl Gottes dargestellt und dann wird ein jeder von Gott die Vollmacht empfangen, die bei dieser Prüfung vor diesem Richterstuhl des Christus irgendwie bei jedem Einzelnen offenbar geworden ist. Ich habe mir bei diesem Wort von Römer 14, Vers 10, wo es heißt, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Man braucht ja nur Kapitel 14 Anfang lesen, Kapitel 15 den Anfang lesen und dann findet man die Linie für diese beiden Worte. Da habe ich mir ein Wort von Heinrich Langenberg hingeschrieben, das mir sehr beachtenswert ist. Er schrieb zu diesem Vers, Römer 14, Vers 10, der Schwache hält sich leicht für den Stärkeren und ist deshalb geneigt, den anderen zu richten und zu kritisieren. Ich glaube, das kennen wir. Vielleicht selbst. Zum anderen sagt er oder schreibt er, der Starke aber hält sich leicht für den Freieren und ist deshalb geneigt, den anderen zu verachten. Ja, das ist auch wahr. Ist ein sehr bedenkenswerter Abschnitt, den uns da Bruder Heinrich Langenberg zu diesem Vers auch gegeben hat. Also wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Familiengericht haben wir gesagt. Wir schauen einmal in das Leben des Paulus hinein. Wir könnten jetzt lesen 2. Timotheus 4, Vers 1. Toten und Lebendige werden einmal vor ihn gestellt werden. Viele denken da an dieses Glaubensbekenntnis und meint nicht, dass es die Gemeinde ist, aber es gilt um die Gemeinde. Es geht um die Epiphania, dies für die Gemeinde. Und dann liest man weiter, dann bekennt Paulus, er hat einen guten Kampf gekämpft, er hat Glauben gehalten. Hinfort ist ihm beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Wie geht's weiter? Welche der Herr, der gerechte Richter. Aha, Richter. Aber der gerechte Richter. Es wird jedem mal so gehen, dass er irgendwie immer falsch beurteilt wird von anderen. Und wir haben vielleicht schon andere falsch beurteilt. Und das ist was Wunderbares, dass es diesen Tag gibt. Der gerechte Richter. Da gibt es kein Fehlurteil. Da gibt es keine Fehlbeurteilung. Da wird das Innerste wirklich offenbar gemacht. Und darum schreibt Paulus an einer anderen Stelle, urteilt nicht vor der Zeit, warte bis der Herr kommt. Dann wird alles offenbar werden. Und wie heißt dann so schön weiter? Dann wird dann jeder sein Lob von dem Herrn empfangen. Schön. Also, vor dem Richterstuhl des Christus werden wir offenbar gemacht. Paulus nennt ihn der Herr und der gerechte Richter. Dann heißt es, wir werden offenbar gemacht. Offenbar, da gibt es auch verschiedene Worte in der Bibel. Apokalypse, die Enthüllung, das ist hier nicht gemeint. Hier ist das Wort Phaneros gemeint, das ist das Sichtbarwerden. Wir werden sichtbar dargestellt werden. Ach, das ist schön, Geschwister. Wir werden wirklich so, wie wir sind, sichtbar vor dem Herrn dargestellt werden. Weil sicherlich bei manchen, vielleicht nicht bei allen, noch manches zu ordnen ist, halte ich das für etwas Wunderbares, dass der Herr in seiner Weisheit diesen Tag hineingestellt hat in seine ganze Heilsplanung, Heilsgeschichte, die nach der Entrückung der Gemeinde sein wird, wo die Gemeinde ihre wirkliche letzte Zurüstung bekommt, vor dem Vater offenbar gemacht wird. Vom Vater wird jeder Einzelne seine Vollmacht empfangen, die er braucht für kommende Zeiten. Und dann wird die Gemeinde mit dem Christus weltweit offenbar gemacht werden. In seiner Schöne, in seiner Herrlichkeit. Also werden offenbar gemacht, wozu? Auf dass ein jeder empfange oder davontrage, erwerbe, erlange. Jeder wird also empfangen, etwas erlangen. Ja, wenn wir fragen, was? Dass er durch den Leib getan, gehandelt, verrichtet hat. Wieder wird offenbar der göttliche Grundzug, der für alle gilt. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Anders kann es nicht sein. Dass ein jeder empfange, was er durch den Leib getan, gehandelt hat. Wir merken uns mal, was er durch den Leib getan hat. Wir kommen dann noch an ein anderes Wort, das in diesem Zusammenhang auch wichtig ist. Nun schreibt der Apostel Paulus, es sei Gutes, Elberfeld übersetzt, oder Böses. Gutes Das ist das, was an diesem Tage das Bewunderungswürdige ist. Wenn wir ihn kennengelernt haben, den allein Guten, und uns mehr und mehr von ihm, dem Ewigen, gestalten, prägen lassen, dann kann gewiss an diesem Tage davon etwas offenbar werden. Gutes, Bewunderungswürdiges oder das, was den Anforderungen entspricht. Könnten wir an die Früchte denken und an verschiedenes andere. Und dann wird als Nächstes gesagt, Elberfeld übersetzt, es sei Böses. Nun muss ich bekennen, das Wort Böse hat mir nie gefallen, weil ich dachte, es passt nicht zu der Gemeinde. Ich habe es also ein wenig angesehen und mich damit beschäftigt. Ich habe gefunden, dass das Neue Testament drei Worte hat, die für das Wort Böse gebraucht werden, auch oft immer mit Böse übersetzt werden, manchmal etwas anders. Das erste ist das Wort des Poneros, oder das ist das Böse oder der Böse. Das Böse schlechthin, der Böse, das sollte bei der Gemeinde nicht sein. Ein anderes Wort heißt dann Kakos, das ist das Schlechte. Und das Wort, das hier gebraucht wird, heißt Phaulos. Nach dem Wörterbuch kann es wiedergegeben werden mit wertlos oder mit unbrauchbar. Also diese beiden Möglichkeiten, die sagt uns die Schrift von Anfang an, wenn wir an diesem Tage offenbar werden, jeder Einzelne von uns, dann wird offenbar Gutes, Bewunderungswürdiges, was wir getan haben, was den Anforderungen Gottes entspricht, oder es sei eben das Wertlose oder das Unbrauchbare. Wir wollen uns das dann gleich an einem anderen Wort noch ansehen. Ich möchte vielleicht erst ein paar Worte dazu sagen, was ich persönlich für mich für wichtig halte, im Blick auf unser Offenbarwerden oder mein persönliches Offenbarwerden an diesem Tage. Ich nenne drei Worte nur mal. Das eine Wort steht Johannes 8, Vers 12. Der sagt, ich bin das Licht. Wer mir nachfolgt, der kann nicht im Finstern wandeln, der wird das Licht des Lebens haben. Das ist das Schöne, Geschwister. Je enger wir bei Jesus sind, je mehr wir in diesen trauten Umgang mit ihm kommen dürfen, erleben wir sein Licht. Und sein Licht wird uns manchmal strafen. Und das ist gut so. Das Licht deckt immer auf. Aber wenn wir bei ihm bleiben, der wird das Licht des Lebens haben. Ich sagte schon, Licht und Leben gehört zusammen, wie Finsternis und Tod zusammengehört. Ein weiteres Wort, 1. Johannes 1, von Vers 7 an. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das Bekennen fällt oft schwer, aber es ist heilsam. Es ist heilsam. Wir müssen auch nicht mit allen Dingen zu anderen gehen. Wir dürfen zuerst immer zu ihm persönlich gehen und dürfen ihm unser Herz ausschütten, dürfen alles ihm niederlegen, dürfen es bekennen. Und dann sagt er, dann ist er treu und gerecht. Steht also nicht da, er ist gnädig und barmherzig, wie wir es vielleicht annehmen würden, sondern er ist treu und gerecht. Zeichen seiner Treue und Gerechtigkeit, weil der eine für uns alles erlitten, erduldet und bezahlt hat. Ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Noch ein letztes Wort. Ich erwähnte es schon bei dem Wort der Berufung. Er hat uns berufen in sein wunderbares Licht. Er hat uns berufen aus der Finsternis. Von Natur aus sind wir alle in der Finsternis. Und das ist dann dieser wunderbare Heilsprozess, den wir innerlich alle erleben und erfahren dürfen, je länger, je mehr. Du wirst mich aus dem finsteren Alten, ihr kennt's, in Jesu Klarheit umgestalten. Das heißt in sein Licht. Das geschieht so, dass das Licht in uns wirkt, dass das Licht unser Leben offenbar macht, Stück für Stück. Könnt ihr jetzt Etappen meines Lebens erzählen, immer ein Wort dabei. Und wenn man so in das Licht Gottes tritt, dann sagt das Wort uns, das ist ein einzigartiges Wort. Alles, was wir im Licht offenbar machen, das ist Licht. Das ist Licht. So werden wir Licht des Menschen. Und ich glaube, Geschwister, ach ja, ich möchte es auch tun, dass wir so diesem Tage entgegengehen, dann ist viel Licht geworden. Das ist also ein wunderbares inneres Werden, wenn wir so dem Herrn nahen. Ich bin die Dinge einmal kurz durchgegangen. Wir wollen jetzt mal das andere Wort uns noch ansehen. Man nennt es immer den Kommentar zu diesem Vers. Er steht in 1. Korinther 3. Ich lese einmal von Vers 10 an. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baue. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar oder wird es offenbar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn er das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Noch ein paar Gedanken zu diesem Text. Wir hatten bei dem anderen, hat es unterstrichen, uns sagen lassen, an jeder sehe zu, was er darauf baut. Langsteinbare Höhe oder irgendwas anderes, kann nicht jeder. Hier in unserem Text heißt es wie? An jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Wie? Ich glaube, das ist dem Herrn noch viel wichtiger als das Was. Wie? In welcher inneren Haltung, in welcher einer inneren Gesinnung? In welcher einer Hingabe zum Herrn? Mir fällt gerade das ein, der Herr hat es immer ganz freimütig neben den Opferkasten gesetzt. Und hat geguckt, wie jeder Einzelne nun seine 100-Mark-Scheine hineinlegt. Und dann kommt so eine arme Witwe, die legt 2 oder 3 Pfennig hinein. Wie heißt das Urteil unseres Herrn? Die hat mehr eingelegt als alle. Die haben nur von ihrem Überfluss etwas abgegeben. Haben sie gar nicht gespürt. Bei ihr war es der ganze Lebensunterhalt. Ja, da ist das wie wichtig. In welcher einer Stellung stehe ich zum Herrn? Wie? Mir fällt gerade ein, es waren nicht immer nur so gute Zeiten, wie wir sie haben. Es waren auch arme Zeiten. Und dann hat man auch einen Kollektenteller herumgehen lassen. Und man wusste, manche sind so arm, die können wirklich nichts hineinlegen. Da hat man gesagt, dann legt doch segnend eure Hand auf den Teller. Dass der Herr alles segnet. Gehört auch zu dem Wie. So können wir das Wie in mancherlei Art und Weise beleuchten. An jeder sehe zu, wie er auf diesen Grund baut. Der Grund ist gelegt. Der Grund heißt Jesus Christus. aber nun soll auf diesem Grund aufgebaut werden. Wir fallen gerade die drei großen G ein, die kennt ihr ja nicht. Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, nicht? Die müssen wir pflegen, Geschwister. Wenn wir was auf diesem Grund bauen wollen. Und dann diese gegenseitige Mitteilung, nicht? Dass wir auch immer wieder mal ein Wort für den anderen haben. Ein freundliches Wort. Jeder freut sich über ein freundliches Wort. Darum brauchen wir es dem anderen nicht verwehren, nicht? Wir haben es ja auch gern. Und jeder sieht zu, wie er darauf baut. Eine Lebensgemeinschaft mit dem Sohne Gottes, mit dem Christus. Und dann geht es weiter. Wenn aber jemand auf diesem Grund baut, werden sechs Stücke genannt, die sehr unterschiedlich sind, zweimal drei Gruppen. Das erste heißt Gold, Silber, köstliche Steine. Das deckt sich also sicherlich mit dem anderen Wort, das wir gelesen haben. Es sei Gutes, Bewunderungswürdiges. Es sei das, was dem Wunsche Gottes entspricht. Die Symbolik ist ja leicht und verständlich. Gold steht für den Glauben, Gold steht für die Treue. Alles, was wir im Glauben tun, wird Gott wohlgefällig sein. Wenn er in seiner Treue uns begegnet und wir uns dann auch entschließen, ihm treu zu sein. Ach ja, es mag manchmal mangelhaft sein, nicht vollkommen. Aber wenn die guten Ansätze da sind, liebe Geschwister, der Herr sieht es. Gold. Und dann kommt das nächste, Silber. Silber steht für die Erlösung. Die Bibel sagt, wir haben in ihm die Erlösung. Fällt gerade Ruhe der Helle ein. Er hat uns mal das etwas nahegebracht, indem er sagte, du bist erlöst. Er wollte sagen, er löst dich. Erlöst. Er löst dich. Ja, das geschieht alles in der Gemeinschaft mit ihm. Und je mehr wir diesen Weg gehen, diese Erlösung in unserem eigenen Leben, ja, Silber. Und dann kommen die Edelsteine. Ein Bild für die Herrlichkeit. Wir wollen nur an das eine Wort denken unseres Herrn. Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Warum? Auf dass sie alle eins seien, gleich wie wir eins sind. Wenn wir dafür die geschenkte Herrlichkeit Gottes verwenden, Geschwister, dass wir den Weg der Einheit der Heiligen gehen, es gibt Edelsteine. Und da kommen die anderen drei. Wir hatten bei unserem ersten Wort gesehen, nicht Böses, sondern Wertloses, Unbrauchbares. Und da wird ja Holz, Heu, Stroh genannt. Wir werden im Feuer offenbar gemacht. Und wir wissen ja, wie es Holz, Heu und Stroh im Feuer ergehen wird. Holz. Holz steht für den natürlichen Menschen. Ob wir nun in unserer alten Natürlichkeit weiterleben oder in der Neuheit des Lebens. Das ist dann der Unterschied, Geschwister. In der Neuheit des Lebens, da gibt es das Wertvolle. In der Natürlichkeit des Lebens, da gibt es eben das, was verbrennen wird, Holz. Das andere, Heu. Noch steht die Wiese da mit den schönen, vielen Blumen, herrlich und großartig. es wird gemäht und am Abend ist alles vertrocknet Heu. Ein Bild für die Vergänglichkeit. Welche Ausrichtung wir haben. Ob die Dinge des Heute uns nur bewegen oder ob wir weiterblicken. Immer wieder hin zum Herrn. Und dann kommt das dritte, Stroh. Beim Stroh sage ich immer, da fällt oben etwas, nämlich die Ehre, nicht? Und die Ehre steht für Frucht. Stroh heißt also das fruchtleere Leben. Wie sagt der Herr, ich habe euch erwählt, auserwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht traget. Viel Frucht, mehr Frucht. Und schon im Alten Testament steht das schöne Wort, aus ihm, dem Herrn, wird meine Frucht gefunden. Das heißt also, dass man in ihm bleibt. Das ist der einzige Weg, wirklich Frucht zu bringen. Auf dem anderen Wege gibt es Stroh. Der Grund ist gelegt, sagt die Bibel, und darauf baut man. Entweder das Bleibende oder das Vergängliche. Nun ist mir aufgefallen, dass jetzt viermal das Wort Werk dasteht. Es geht also um das Werk, das offenbar gemacht wird. Was jeder Einzelne auf diesen Grund des Christus gebaut hat. Es geht also jetzt nicht mehr um irgendwelche Schuld unseres Lebens, die vergeben ist. Kommt nie mehr zur Sprache. Aber es geht um das, was jeder im Glauben auf diesen Grund des Christus gebaut hat. Das nennt man Werk. Und deswegen ist es falsch, wenn man so leichthin sagt, mit Werken haben wir nichts zu tun. Der Satz stimmt nicht. Der Satz stimmt nur dann, wenn man sagt, im Blick auf meine Errettung habe ich mit Werken nichts zu tun. Da kannst du alle Krümel zusammenkratzen, die du hast, es langt nicht. Da langt nur die Gnade. Aber wenn wir errettet sind, dann sagt die Bibel, dass Gott gute Werke für uns bereitet hat. Und Paulus schreibt, lass auch die unsrigen lernen, gute Werke zu betreiben, damit sie nicht unfruchtbar seien. Also gute Werke führen dann zur Frucht. Und das wird alles an diesem Tage offenbar gemacht werden. Viermal also das Wort Werk. Und dann steht dreimal das Wort Feuer da. Das ist nicht das Gerichtsfeuer, das Gott für andere Gerichte hat. Ich sage immer wieder, das ist das Feuer der Liebe. Wenn man mich fragt, wie ich auf diesen Gedanken komme, wir haben ja Vorbilder für die Entrückung im Alten Testament 2 und im Neuen Testament 2. Der eine davon im Neuen Testament ist der Philippus. Wir kennen die Geschichte, das Gespräch mit diesem Eunuchen, dem Finanzminister von der Kandaze, der zum Glauben kommt, seine Straße fröhlich zieht. Und was geschieht mit Philippus? Er wird entrückt. Und wohin wird er entrückt? Bitte? Mein Bruder, du weißt es.
Was weiß ich?
Wohin der Philippus entrückt worden ist?
Er wurde hinunter nach in die Gaza-Streifen, nach Aschkelon, da in die Ägypten.
Jetzt kommen wir schon nahe ran. Ja? Philippus aber wurde zu Astot gefunden. Und dann zog er hindurch und verkündigte das Evangelium, bis er nach Caesarea in die Kaiserstadt kam. Astot heißt Feuer der Liebe. Die Gemeinde wird entrückt in das Feuer der Liebe. Das ist was anderes wie ein Gerichtsfeuer. Wird zwar auch das Unbrauchbare verbrennen. Und selbst wenn einmal einer dabei sein sollte, wo alles verbrennt, wie heißt es, er selbst aber wird gerettet werden. zwar so wie durchs Feuer. Aber wir wissen eins aus der Schrift, liebe Geschwister. Wir hatten es auch bei dem Wort der Berufung, Römer 8, Vers 30, die er zuvor ersehen hat, die hat er berufen. Die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, wie geht's weiter? Die hat er auch verherrlicht. Alles aus Gott Geborene, das Endziel ist Verherrlichung. Aber eins müssen wir dazu sagen, Paulus schreibt es nicht. So wie die Herrlichkeit der Sonne, des Mondes und der Sterne ganz unterschiedlich ist, so wird auch einmal unsere Herrlichkeit unterschiedlich sein. Auch wenn die Herrlichkeit unterschiedlich ist, wird es nie ein Neid geben. Weil jeder sich freuen wird an der Herrlichkeit, die ihm gegeben worden ist. Und wenn das Wort heute uns schon sagt, den anderen höher zu achten als sich selbst, dann wird es wirklich sein. Und dann werden wir uns freuen an der größeren Herrlichkeit des anderen. Also viermal das Wort Werk und dreimal das Wort Feuer. Jetzt sind wir alle gute Mathematiker. 4 und 3 ergibt, 7, nicht? Und 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Geschwister, das ist der Weg, dass Gott uns in die Vollkommenheit hineinführt. Ich habe es jetzt etwas kurz gemacht. Wir wollen ja dann das Mahl noch feiern. Es mag einmal genügen, vielleicht kann ich noch etwas hinzufügen. Ich fasse das mal zusammen. Wann ist die Zeit? Die Bibel sagt es ganz genau, es ist der Tag Christi. Das hat Gott festgelegt. Es gibt einen Richter, der heißt Jesus Christus. Wer nimmt teil? Wir alle, die wir ihm gehören, seine Gemeinde. Das Wie? Wir werden im Feuer der Liebe offenbar gemacht. Worum geht es in dem Gerichtsmaß? Um unsere Werke in Treue, in Liebe getan. Ergebnis wird sein, Lohn oder Verlust. Manchmal sagt man so kühn, ach ja, es geht mir nicht um Lohn, es geht mir nicht um Lohn. Ich liebe ihn ohne Lohn, ja. Aber wenn der Herr sagt, ich will dir Lohn geben, warum sprichst du dagegen? Die Glauben müssen ihn suchen. Die ihn suchen, den will er ein Belohner sein. Wollen wir uns dagegen sträuben? Nein, keiner Weise. Er wird uns fürstlich belohnen. Wollen wir nur ihm glauben und ihm vertrauen. Und das Endziel ist Herrlichkeit. Und dann haben wir gesehen, dass Paulus sagt, an jenem Tage wird er die Krone der Gerechtigkeit empfangen. Und er hat am Ende seines Lebens die Gewissheit gehabt. Unsere Brüder haben uns damals in unseren Jugendfreizeiten gesagt, das Glaubensleben fängt an mit der Heilsgewissheit. Du musst eine Heilsgewissheit haben. Und am Ende des Glaubenslebens, da sollte nach Möglichkeit eine Kronengewissheit sein. Aber ich glaube, ich habe es noch nicht sehr oft gehört oder gelesen. Aber es ist schön, wenn der Herr uns das schenkt. Die Bibel redet von Kronen, ich will sie kurz nennen. Die Krone der Gerechtigkeit, Paulus, für den siegreichen Kämpfer, aber auch für die, die ihn lieben. Dann redet die Bibel von der unvergänglichen Krone für den zielbewussten Wettläufer. Ach, da kann ich es vielleicht noch hinzufügen. Wenn manche das Wort Preisrichterstuhl mehr lieben, ich würde also sagen, ein bisschen ist auch da etwas dran. Ich denke dann an 1. Korinther 9. Da heißt es, Vers 24, wisset ihr nicht, dass die, welche der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Es gibt also doch einen Preis. Also wer das Wort Preisrichterstuhl lieber hat, mag ruhig daran denken. Da kann es also geben, die unvergängliche Krone. Für den zielbewussten Wettläufer. Dann redet die Bibel von der Krone des Lebens, die Gott den Getreuen gibt. Sie hatten ja an Gold gedacht, nicht? Treue. Und an die Liebenden. Dann haben wir die Krone des Ruhmes für den selbstlosen Arbeiter. Und dann die Krone der Herrlichkeit für alle, die der Gemeinde Gottes wirklich dienen wollen. So, damit möchte ich das beschließen. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen und werden dann zum Mahl übergehen.